Was wir jetzt zuerst im Alten und dann im Neuen Testament uns die entsprechenden Begriffe ansehen, die verwendet werden für anbieten. Und nachher wollen wir uns mit Voraussetzungen zur Anbetung beschäftigen. Ich muss irgendwie sehen, was ich aus all dem, was ich dazu geschrieben habe, herausnehme, weil die Zeit ja auch beschränkt ist. Nun, also zuerst zum Alten Testament. Das hebräische Wort für anbeten lautet Hishtachaweh. Es kommt sehr häufig vor im Alten Testament. Die Grundbedeutung ist sich niederwerfen. Sich beugen und sich niederwerfen vor jemandem. Das allererste Mal kommt das Wort vor, dieses Wort Hishtachaweh, anbeten, in 1. Mose Kapitel 22 im Vers 6. Dieser erste Beleg ist besonders aufschlussreich. Darum wollen wir uns den Zusammenhang etwas näher ansehen und deshalb lesen wir aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 5. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 5. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham versuchte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak seinen Sohn, und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel? Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Ja, das war der Vers 5. Nun, was ist hier alles geschehen? Zuerst hat Gott zu Abraham gesprochen. Und das zeigt uns, dass Anbetung immer von Gott ausgeht. Gott handelt, Gott spricht und als Antwort darauf Anbetung seitens des Menschen. Was tut Abraham? Er gibt Gott alles zurück, was er von Gott empfangen hat. Zuerst auf sein Wort hin, seinen Gehorsam, und nachher tut er das, was Gott sagt, er gibt ihm seinen Sohn. In diesem Abschnitt und in diesem ersten Beleg von Anbetung wird bereits das Allerwesentlichste über Anbetung gesagt. Was löst die Anbetung aus? Gottes Reden. Das werden wir am Nachmittag dann sehen. Wir können nur Anbeter sein, wenn wir Bibelleser sind. Also was die Anbetung auslöst, ist Gottes Reden. Abraham hat Gottes Stimme vernommen. Dann lernen wir hier, was Anbetung seinem innersten Wesen nach ist. Sich Gott unterwerfen. Gottes Willen, sich Gottes Willen Gott selbst ergeben. Das ist das Herz, das innerste Wesen der Anbetung. Und wir lernen hier auch, worin sie besteht, die Anbetung. Sie besteht darin, dass wir Gott alles zurückgeben, was er gewirkt hat, was er uns gegeben hat. Das Bemerkenswerte ist, dass Abraham hier von Anbetung spricht und dabei fast alles fehlt, was wir meistens unter Anbetung verstehen. Oder was wir zumindest meinen, dass es zur Anbetung gehöre. Es fehlt Musik, keine Musik. Was auch fehlt, ist ein festlicher Rahmen. Was ferner fehlt, ist eine Hochstimmung. Von all dem ist nichts da. Ja, es fehlen sogar Worte. Und so lehrt uns die Bibel auch an anderen Stellen, dass Anbetung manchmal stumm ist. Im Propheten Habakuk steht dieser Satz: Alle Erde sei still vor ihm, vor dem Herrn in seinem heiligen Tempel. Also das Wesentlichste an der Anbetung ist hier alles festgehalten. Abraham neigt sich vor dem, der größer ist als er. Wir neigen uns in der Anbetung vor dem, der größer ist als wir. Das ist die Grundbedeutung von Anbeten. Und alles andere, was zur Anbetung dazugehören mag, also dann gemeinschaftlicher Gesang, auch Musik, ist dem untergeordnet. Gott hat geredet, Gott hat gehandelt, sei es in der Schöpfung, sei es in der Erlösung, sei es in seiner Regierung, sei es im Gericht. Und darüber beugt sich der Erlöste und gibt Gott dafür die Ehre. Das ist Anbetung. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir uns in unserem Verständnis von Anbetung, dann werden wir nicht abirren in unserem Verständnis von Anbetung. Vielleicht ist unsere Anbetung, unser Verständnis noch wenig entwickelt, vielleicht mangelhaft. Aber es wird nie falsch sein, wenn wir das festhalten. Wenn wir das aber aus den Augen verlieren und langsam die Dinge, die Anbetung lediglich begleiten, zur Hauptsache werden, nämlich Musik oder Gesang oder der Rahmen, der festliche Rahmen oder die Hochstimmung, dann stehen wir in Gefahr, dass wir etwas als Anbetung bezeichnen, das gar keine Anbetung mehr ist. Nun wollen wir uns eine Reihe von weiteren Belegen aus dem Alten Testament ansehen, wo besonders deutlich wird, dass Anbeten immer heißt Niederfallen. Niederfallen vor Gott und damit anerkennen und bekennen, dass wir ganz in seiner Hand sind, ihm alles verdanken, dass wir ohne ihn nichts sind und nichts haben. Chronologisch der erste Beleg von Anbetung findet sich im Buch Hiob. Denn Hiob, das Buch Hiob wurde ja geschrieben vor, ziemlich sicher, ganz sicher kann man es nicht sagen, vor den Mosebüchern, auf alle Fälle lebte aber Hiob vor Mose und vor der Niederschrift der Mosebücher. Und so schlagen wir Hiob 1, die Verse 20 und 21 auf. Hiob Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Ja, wir lesen von Vers 20 an. Da steht eben das Wort anbeten. Hiob 1, 20 bis 22. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei diesem allem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Hier wird noch einmal besonders deutlich, dass Anbetung nicht Hochgefühle braucht, auch nicht produzieren muss. Denn Hiob fällt nieder und betet Gott an, auf was hin? Ja, er hat auch eine Botschaft gehört, eine Reihe von Botschaften, wie in vier kurz hintereinander geführten Schlägen, dem Hiob sein ganzer Besitz und auch seine Söhne und seine Töchter genommen worden sind. Alles ist ihm genommen. Und wie es ihn schmerzt, das zeigt sich daran, dass er sein Gewand zerreißt, und dass er sein Haupt schert. Also er ist in keiner Hochstimmung. Alles andere als das. Und doch betet er an. Denn Anbetung heißt Niederfallen vor dem, der alles lenkt, der alles wirkt, von dem alles kommt. Und so bekennt er, der Herr hat gegeben. Und jetzt hat der Herr es wieder an sich genommen. Sein Name sei gelobt. Ein weiterer Beleg, 2. Mose 4, Vers 31. 2. Mose 4, Vers 31. Mose und Aaron sind von Gott gesandt worden, zum Volk Israel zu sprechen. Sie verkündigen dem Volk ein Evangelium. Es ist ein Evangelium, das sagt nämlich der Hebräerbrief im Kapitel 4. Es ist eine Heilsbotschaft, die sie ihnen verkündigen, Befreiung aus Ägypten. Und dann heißt es, 2. Mose 4, wir lesen die Verse 30 und 31. Und Aaron redete alle die Worte, welche der Herr zu Mose geredet hatte. Und er tat die Zeichen von den Augen des Volkes, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Kinder Israel heimgesucht und dass ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Beten heißt sich neigen. Zuerst hören, was Gott gesagt hat, und dann sich neigen, sich beugen vor dem, was Gott gesagt hat, und sich vor ihm niederwerfen. Also wir sehen wiederum, es ist dieses Anerkennen, dass alles von Gott kommt und dass wir in allem auf ihn angewiesen sind. 2. Mose 12, Vers 27. Ein weiterer Beleg dieses Wortes. Es ist ein Passaopfer dem Herrn, der an den Häusern der Kinder Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser rettete, und das Volk neigte sich und betete an. Sie haben gehört von diesem Passalam. Und das, was sie da hören, das ergreift ihre Herzen. Und weil ihre Herzen ergriffen sind, beugen sie sich und beten an. Und auch uns geht es so, wenn wir verstehen, was Gott in Christus gewirkt hat, dann wollen wir nicht anders, können auch nicht anders, als uns vor diesem großen Heiland Gott, Retter Gott, diesem Heiligen, diesem Gerechten und diesem gnädigen Gott, uns vor ihm beugen und anerkennen, wie groß er ist. Ein weiterer Beleg für dieses Wort, 2. Mose 20, Vers 1. Und 2. Und dann 5. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Und dann Verse 4 und 5, oder Verse 3 bis 5, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen. Und hier lernen wir, dass rechte Anbetung, dass sie damit steht und fällt, dass wir die rechte Person anbeten. Nicht nur wie und was wir tun, sondern auch die rechte Person. Man kann Falsches anbeten. Man kann Falschem huldigen. Man kann sich vor falschen Kräften und Mächten beugen. Man kann falschen Kräften und Mächten und Idealen dienen. Wir werden das nachher noch im Zusammenhang der neutestamentlichen Belege noch einmal sehen. Es gibt ein zweites hebräisches Wort, das verwendet wird für anbeten. Das steht im Psalm 34. Im Vers 3, Psalm 34, Vers 3 oder Vers 4 nach anderer Verszählung. Hier sagt David, erhebt den Herrn mit mir. Das hebräische Verb lautet Gadel. Von Gadal groß sein, Gadel groß machen. Wie kann man Gott groß machen? Können wir ihn größer machen, als er ist? Nein, natürlich nicht. Aber gemeint ist, wenn wir den Herrn anbeten, dann wird er in unseren Augen immer größer und so machen wir ihn groß. Wir werden klein, er wird groß. Und darum auch dieser Ausdruck für anbeten. Gadel. Ein anderes Verb, Psalm 145, Vers 1. Psalm 145, Vers 1. Da steht, ich will dich erheben, mein Gott, du König. Hier steht im Hebräischen das Verb Ruhm in einem bestimmten Stamm, sogenannten Poel-Stamm, Romem, und das heißt erhöhen, hochmachen. Er wird vor uns immer höher und wir neigen uns immer tiefer. Das gehört zum Wesen der Anbetung, so wie es das Hebräische ausdrückt. Dann das Griechische. Das griechische Wort für Anbetung lautet proskyneo. Proskyneo, das ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Pros, das heißt hinzu. Und dann der Wortstamm kü, ist übrigens mit dem deutschen Küssen verwandt. Das heißt jemandem gegenüber Zuneigung zeigen. Proskyneo. Aber der Gebrauch dieses Wortes zeigt, dass es immer heißt, sich vor jemandem beugen, vor jemandem niederwerfen. Ich lese einmal aus dem sehr nützlichen und sehr zuverlässigen griechischen Wörterbuch von Benzeler Kegi. Früher haben das alle Gymnasiasten gebraucht, aber jetzt lernt ja keiner mehr Griechisch. Also Benzeler Kegi, aber wer es einmal antiquarisch findet, greift zu. Es ist nützlich, zuverlässig. Und Benzeler Kegi schreibt zu diesem Wort Folgendes. Bei den Persern vor dem König, bei den Griechen vor der Gottheit sich niederwerfen und den Boden oder die Füße küssen. Eben durch Niederwerfen seine Zuneigung jemandem zeigen. Proskyneo. Pros, hinzu. Es drückt also die gleiche Bewegung aus wie das lateinische adorare. Orare, beten, adorare, anbeten. Auch Deutsch, beten, anbeten. So in vielen Sprachen, auch Schwedisch, bedja, till, bedja. In eine bestimmte Richtung, zu jemandem hin, beten. Und wenn wir jetzt im Neuen Testament nachlesen, dann stellen wir fest, dass der Gebrauch von proskyneo ganz dem hebräischen histachawe entspricht. Niederfallen und jemandes Größe, Weisheit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Herrlichkeit anerkennen. Der erste Beleg für Anbeten findet sich in Matthäus 2 im Vers 2. Matthäus Kapitel 2, Vers 2. Da kommen die Weisen oder die Magier aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Sie wollen damit sagen, wir sind gekommen, um anzuerkennen, dass er Herrscher ist und dass wir uns ihm unterwerfen wollen. Und das tun sie dann auch, Kapitel 2, Vers 11. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Hier steht in der unrevidierten Elberfelder, huldigten ihm. Es ist das gleiche Wort wie im Vers 2 schon. Sie beteten an. Proskynesen steht da. Also proskyneo. Übrigens sehen wir hier wiederum, was die Anbetung auslöst. Kapitel 2, sie haben eine Botschaft empfangen, diesen Stern, er bestätigt die Wahrheit der Worte Gottes, Weissagung des Bileam, die Weissagungen in Daniel, wenn sie gekannt haben, es wird ein Herrscher kommen, es wird ein Menschensohn kommen, er wird ein Reich haben, das haben sie gehört und darum, wo sie vernommen haben, jetzt ist er geboren, kommen sie, um ihn anzubeten, dann sehen sie ihn, sie sahen das Kind mit Maria. Und wenn wir etwas gesehen haben, einmal davon, wie Gottes Worte in Erfüllung gehen, wie Gottes Worte wahr sind, wie Gott seinen Heilsrat, den er ankündigt, ins Werk setzt, wenn wir sehen, wie sich das erfüllt in der Menschwerdung des Sohnes Gottes, wie er aus dem Leib oder im Leib einer Jungfrau heranwächst und geboren wird, wir fallen nieder und beten ihn an. Diesen großen Gott, wir fallen nieder und anerkennen, er ist Herr, er ist Herrscher, er ist König. Das ist Anbeten. Also sie wird ausgelöst durch das, was Gott geredet hat und durch das, was Gott gewirkt hat, durch das, dass er sich offenbart hat. Dann haben wir Matthäus 8, Vers 2, einen weiteren Beleg. Das Wort kommt 55 Mal vor im Neuen Testament. Wir schlagen nicht alle Belege nach. Matthäus 8, Vers 2. Da steht, und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da wirft sich einer nieder, denn er hat zwei Dinge begriffen. Der Wille und die Macht sind bei ihm. Er allein vermag, ich vermag nichts. Und wenn er will, mein Wille nützt nichts. Und so wirft er sich vor ihm nieder. Vor dem, der den Willen und die Macht hat. Und dann antwortet der Herr, ich will, sei gereinigt. Dann Matthäus 14, Vers 33. Matthäus 14, Vers 33. Die Jünger auf dem See und dann kommt der Herr zu ihnen, wandelnd auf dem See und da verstehen sie im Vers 33, die aber im Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Er ist der, dem alles untertan ist, Wind und Wellen. Nichts ist über ihm, alles ist ihm untertan. Und so erkennen sie, er, der Mensch Jesus, er ist auch Gott. Du bist Gott, Gottes Sohn. Und sie fallen nieder, weil sie das erkannt haben. Matthäus 28, Vers 9. Da lesen wir von den Frauen, die am Grab gewesen sind, am leeren Grab, die Engel weisen sie dann zu den Jüngern. Und während sie unterwegs sind, tritt ihnen der Herr in den Weg. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm. Also sie fielen nieder, um seine Füße zu umfassen und huldigten ihm, beteten ihn an. Wie man das hier auch übersetzen könnte. Es ist immer das gleiche Wort. Nun, was ist es, das sie dazu bewegt, ihn anzubeten? Er ist Mensch geworden. Er hat unter uns gelebt. Sie kannten ihn. Und dann haben sie sein Leiden gesehen und sein Sterben. Und jetzt verstehen sie, er ist auch verstanden. Und da glauben sie, er ist Gottes Sohn. Denn er ist als Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch Totenauferstehung. Steht in Römer 1, Vers 4. Er ist Gottes Sohn. Fallen vor ihm nieder und anerkennen das. Und so sehen wir an diesen Beispielen einmal, was Anbetung ist, niederfallen, aber was sie auslöst. Es ist immer etwas, das Gott offenbart. Sich selbst, wer er ist, was sein Wille ist. Und das bewegt den Glaubenden zur Anbetung. Nun, wir könnten jetzt eine ganze Reihe von Belegen, ich habe etwa 20 hier aufgeführt, aber ich gehe die nicht alle durch. Wenn es interessiert, der kann das in diesem Büchlein nachlesen, das vor einigen Monaten erschienen ist zum Thema Anbetung. Aber ich will hier jetzt noch eine Stelle aus dem Buch der Offenbarung anführen, die uns zeigt, was Anbetung ist, worauf es ankommt bei der Anbetung, auch wenn es falsche Anbetung ist. Nämlich Offenbarung 13, Vers 4. Offenbarung 13, Vers 4. Und 15. Offenbarung 13, Vers 4 und 15. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Und wer vermag mit dem Tier zu kämpfen? Also anbeten heißt jemandes Macht, jemandes Einzigartigkeit anerkennen. Und dann im Vers 14, da steht, es verführt die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun gegeben, ihm gegeben wurde, indem er die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tier zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und hier wird besonders deutlich, anbeten heißt sich dem Willen eines Größeren und Stärkeren unterordnen. Alles andere, die Begleiterscheinungen sind unwichtig, auch dem Tier. Das Tier will nicht Menschen sehen, die sich im Rhythmus schaukeln und wiegen und das Tier preisen, wenn sie sich ihm nicht unterwerfen. Sie müssen sich ihm unterwerfen. Anbeten heißt jemandem die Ehre geben und anerkennen, er ist größer als ich. Ich beuge mich vor ihm. Ich ergebe mich ihm. Und das können wir jetzt auch von den Menschen sagen, die aufgefordert werden, Gott anzubeten, in Offenbarung 14, Vers 7. Da steht wieder das Wort anbeten. Ja, wir lesen diesem Vers 7. Da steht, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat und das Meer und die Wasserquellen. Und so geht es genau um diese Frage. Wen beten die Menschen an, das Tier oder den lebendigen Gott? Und was heißt Anbetung? Das heißt, sich dem Willen des einen oder anderen fügen. Und wenn hier dieser Bote, der durch den Mittelhimmel fliegt, die Menschen dazu auffordert, Gott anzubeten, dann erwartet Gott wiederum nicht, dass die Menschen anfangen zu tanzen und Tamburin zu schlagen, sondern er will, dass sie ihn anerkennen als einen Einigen und sich weigern, die Herrschaft oder den Herrschaftsanspruch von jemand anderem anzuerkennen. Das ist das Herz der Anbetung. Dann Offenbarung 19, Vers 10. Als letzten Beleg, den ich noch anführen will. Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es von Johannes, ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Nämlich zu diesem Engel, der mit Johannes sprach. Und dann wird es ihm verwiesen. Und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht. Was war denn falsch an dieser Anbetung? Warum wurde sie nicht akzeptiert? Oder warum wurde Cornelius zurechtgewiesen? Auch von ihm heißt es, dass er niederfiel und Petrus huldigte, proskyneo, anbetete. Warum sagte ihm Petrus, hör auf? Was war falsch? Verspürte Johannes oder verspürte Cornelius nicht genügend fromme Schauder, die ihm den Rücken auf und ab heilten? War das der Fehler? Nein, der Fehler war, sie beteten die falsche Person an. Sie beugten sich dem Falschen. Und das zeigt uns wiederum, Anbetung dem Herzen nach heißt sich Gott und seinem Willen beugen und fügen. Und wo das nicht der Fall ist, wird jede Anbetung falsch. Sie mag noch so schön klingen, sie mag noch so eindrücklich sein, sie mag noch so kunstvoll sein, die Worte mögen noch so gewählt sein, dann ist sie falsch. Ja, dann ist sie Gott sogar unerträglich. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Wir verfallen nämlich sehr schnell und wir rutschen, so muss man es vielleicht sagen, wir rutschen unmerklich leicht hinein in eine Form von Liturgie. Und dann wird die Form, dann wird das Ritual zum Ersatz für Anbetung. Denn es ist leichter, die äußere Form zu perfektionieren. Das kann man nämlich trainieren, das kann man üben. Aber den Herrn in Geist und Wahrheit anbieten, das ist eine Sache der Erziehung Gottes. Da muss Gott uns erziehen, da muss Gott uns lehren, da muss unser Herz verwandelt werden. Und wir merken, das haben wir nicht in der Hand, sondern wir können uns nur bereitwillig dem Herrn zur Verfügung geben. Dann beginnt er uns zu lehren, sich uns zu offenbaren, zu uns zu reden, uns zu formen, uns zu gestalten. Und dann werden wir zu Anbetern. Aber die Form, den Rahmen, das können wir mit unserem Verstand, mit unseren Mitteln, das können wir sehr gut lenken und steuern. Und das ist immer wieder passiert, das war schon so im alttestamentlichen Gottesvolk, das ist auch in der Kirche Christi geschehen im Laufe der Jahrhunderte und passiert immer wieder. Matthäus 15, Vers 8, der Herr muss seinen Zeitgenossen sagen, Matthäus 15, Vers 8, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ja, das ist erschütternd. Wir können noch sehr lange, vielleicht jahrelang noch, mit unseren Lippen richtig reden, gute, schöne Worte sagen über Gott und unser Herz ist ihm längst entfremdet. Eine schlimme Sache, eine furchtbare Sache. Das war im alten Israel so gewesen, Amos 5, Vers 23, also einen weiteren Beleg aus den Propheten. Das aus Matthäus 15, dieses Zitat, ist ja eigentlich dem Propheten Jesaja entnommen. Jetzt aus dem Propheten Hosea, Hosea 5, Vers 23. Hosea 5, Vers 23. Tue den Lärm deiner Lieder von mir weg. Und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Nun, warum wollte Gott das nicht hören? Man hat im Nordreich neben den allein wahren Gott auch andere Götter, also nicht nur still und geheim angebetet, sondern deren Verehrung institutionalisiert. Und darum war Gott jede Form der Anbetung in Israel verhasst. Es war ihm ein Gräuel. Aber dieses Scheltwort der Propheten hatte nicht viel ausgelöst. Amos 6, Vers 5, da muss er fortfahren und sagen von den Bewohnern Samarias, die da faseln zum Klang der Harfe, oder heute würde man sagen zur Elektrogitarre, sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Nun ist nicht falsch, Harfe spielen oder Elektrogitarre, das wollte ich nicht sagen. Aber wenn das ein Ersatz wird für ein Herz, das Gott ergeben ist, dann will Gott das nicht hören. Er will es nicht hören. Nun, weil Israel und auch Juda es nicht glaubte, musste Gott über sie das Gericht des Exils bringen. Und die Juden im Exil, die haben es dann verstanden. Psalm 137. Psalm 137, da lesen wir Verse 1 bis 6. Psalm 137, Verse 1 bis 6. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten. denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten das selbst von uns, die Worte eines Liedes, und die uns wehklagen machten, Freude, singt uns eins von Zions Liedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so vergesse meine Rechte, es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht erhöhe über die höchste meiner Freuden. Ja, sie hatten sich gedemütigt unter Gottes züchtigende Hand. Sie waren auf fremder Erde, sie waren nicht in Jerusalem, sie waren nicht in Zion. Und sie merkten, jetzt war wirklich nicht die Zeit und der Ort, Loblieder anzustimmen, sondern Buße, Bekenntnis, Demütigung. Und so hängten sie die Harfen, die Instrumente, die an sich recht waren, nichts gegen diese Instrumente, aber sie hängten sie an die Weiden. Denn zuerst musste ihr Herz vor Gott zurechtkommen und zur Ruhe kommen. Und dann würden sie wieder singen können, vorher nicht. Und so soll besser meine Zunge an meinem Gaumen kleben, als dass ich mit einem Herz, das fett und Gottes überdrüssig geworden ist, die schönsten Loblieder anstimme. Besser klebe meine Zunge an meinem Gaumen. Besser nichts sagen, als mit schönen Worten wie ein schimmerndes Tuch weben, das mit dem man ein leeres Herz verhüllen kann. Nein, im Reich Gottes und im Dienst vor Gott ist Echtheit alles. Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ihm untertan sein. Und sind wir es nicht, besser keine Loblieder. Manchmal denken wir auch, dass wir, wenn wir Musik richtig einsetzen, dass wir dann Anbetung lernen können und dass dann die Anbetung in Gang kommt. Und dann liest man Abschnitt aus dem Alten Testament, wie 1. Chroniker 25, 1 bis 7 und denkt, ja, das ist das Rezept, so müssen wir es machen. Da steht 1. Chroniker 25, Vers 1. Und David und die Obersten des Heeres sonderten von den Söhnen Asas und Hemans und Jeduthun solche zum Dienst ab, welche weissagten mit Lauten und Harfen und mit Zimbeln. Und es war ihre Zahl der Männer, die tätig waren für ihren Dienst, und nachher wird es aufgezählt. Dann denken wir, ja, wir müssen das auch so machen, einfach begabte Musiker und solche, die auch schön und gut singen können. Und das wird die Anbetung dann in Gang setzen. Na, die Frage ist ja nicht, ob Musik zur Anbetung gehöre, sondern die Frage ist, welchen Platz die Musik dabei einnimmt. Und sie muss, und ich hoffe, dass das uns jetzt klar geworden ist, sie muss dem Entscheidenden untergeordnet sein. Wenn unsere Herzen vor Gott gedemütigt sind, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihm ergeben sind und das ihm auch sagen wollen und ihm auch singen und dazu auch Musikinstrumente gebrauchen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn unsere Herzen dem Herrn nicht ergeben sind und darum keine Anbetung da ist und wir dann denken, ja, wir müssen halt bessere Musik spielen, dann ist das der gleiche Betrug, Selbstbetrug, in den die Israeliten verfielen, als sie dachten, die Musik muss besser werden und dann wird Gott an uns Freude haben. Und darum müssen wir daran denken, an diese große Wende von Johannes 4, 23 und 24. Johannes 4, 23 und 24, wir haben diese Verse ja gelesen, wo der Herr ankündigt und sagt, die Stunde kommt und ist jetzt. Eine ganz neue Art der Anbetung. Und da macht er der Samariterin bewusst, fortan kommt es nicht auf den Ort an, der Berg Samaria oder der Berg Zion. Es kommt auch nicht auf eine bestimmte Klasse an von Musikern. Es kommt auch nicht an auf den äußeren Rahmen, sondern Anbetung geschieht in Geist und in Wahrheit. Das ist das Entscheidende. Und wenn das nicht da ist, dann kann kein äußerer Rahmen, kein feierlicher Ort, kein auch sogenannt heiliger Ort, dem abhelfen und etwas daran ändern. Nun, manchmal wird gefragt, ja, aber Tanz und Anbetung, ob das nicht zusammengehöre. Man verweist auf David, wie er vor der Bundeslade tanzte. Nun, es kann uns ja wirklich nicht im Ernst darum gehen, dass wir es gleich tun wie David. Es kann nicht unser Ernst sein. Oder sonst haben wir die Sache einfach nicht durchdacht. Denn wenn wir sagen, wenn David tanzte, wollen wir auch tanzen, dann müssen wir auch eine Bundeslade haben. Dann müssen wir auch einen Tempel haben. Dann müssen wir diesen ganzen äußerlichen Gottesdienst haben, den man im Alten Testament hatte. Nun, wenn du vor Freude tanzen willst, mach das als Ausdruck deiner Freude. Aber denke nicht, das sei ein Mittel der Anbetung. Ist einfach ein Ausdruck vielleicht deiner Freude, aber nicht Anbetung Gottes. Wir können Gott nicht mit unserem Körper anbeten, wie einige sagen. Eben nicht. Sondern in Geist und Wahrheit. Und das hängt untrennbar zusammen mit deinem Herzen, ich sage es wieder, dass Gott bedingungslos ergeben ist. Das lässt sich doch gar nichts ersetzen. Oder einige zitieren Psalm 149, Verse 6 und 7. Psalm 149, die Verse 6 und 7. Nein, den Vers 3. Psalm 149, den Vers 3. Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen, mit Tamburin und Laute im Psalmen singen. Hier steht's doch. Mit Reigen den Herrn loben. Und wenn man dann sagt, ja, aber was ist dann mit Vers 6 und 7? Dann müssen wir das ja auch machen. Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Man muss auch ein Schwert in der Hand haben. In der linken Hand Tamburin, in der rechten Hand das Schwert. Und dann, was tun mit dem Schwert? Rache auszuüben an den Nationen, Bestrafungen an den Völkerschaften. Ja, entweder nehmen wir den ganzen Psalm mit allem, was dazugehört, oder dann müssen wir uns sagen, in dem Fall müssen wir das jetzt neutestamentlich übertragen. Die Stunde kommt und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. In dem Fall hat das geistliche Bedeutung. Der Reigen hat eine geistliche Bedeutung. Das Schwert hat eine geistliche Bedeutung. Die Strafe, das Gericht über die Heiden hat eine geistliche Bedeutung. Das Schwert ist das Wort Gottes. Dieses Wort richtet alles an uns und auch in unseren Gemeinden, was heidnisch ist, was Gott nicht gefällt. Das gehört zur Anbetung, tatsächlich. Ein Reigen dreht sich um eine unsichtbare Mitte. Wahre Anbetung hat nicht den Menschen, sondern Christus zur Mitte. So müssen wir das, wenn wir das schon nehmen, entweder das den ganzen Psalm wörtlich nehmen oder dann sagen, nein, das ist uns geschrieben zu unserer Belehrung, aber wir müssen das unter Johannes 4, 23 und 24 in diesem Licht sehen und geistlich deuten. Das Herz und die Anbetung. Ja, das Herz ist wirklich das alles Entscheidende. Es ist so, wie John Bunyan einmal sagte. Er sagte es in Bezug auf Gebet, aber das gilt auch in Bezug auf Anbetung. John Bunyan, er sagte einmal, wenn du betest, dann lass lieber dein Herz ohne Worte, als deine Worte ohne Herz sein. Besser das Herz ohne Worte, als deine Worte ohne Herz. Wenn dein Herz nicht Gott ergeben ist, dann ist es besser, wir bleiben stumm. Nun, warum ist das Herz so wichtig? Wir müssen hier bedenken, wofür das Herz in der biblischen Sprache steht, damit wir es nicht mit dem gleichsetzen, was wir auch landläufig unter Herz verstehen. Nun, Herz steht ja landläufig für einiges, das auch mit dem biblischen Sprachgebrauch gemeint ist. Aber vielfach steht Herz auch für etwas, das in der Bibel nicht gemeint ist. Also wenn wir landläufig sagen Herz, dann meinen wir manchmal mit Gefühl, mit Wärme. Nun, die Bibel, wenn sie sagt Herz, dann meint sie den Sitz unserer Zuneigungen. Oder wir können es sogar so ausdrücken. Das Herz ist der Sitz unseres Willens. Das Herz ist der Ort, an dem es in uns Ja und Nein sagt. Und darum entscheidet das Herz unseren ganzen Weg. Sprüche 4, Vers 23. Hab Acht auf dein Herz, auf mehr als alles andere, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Sagt dein Herz Ja zu Gottes Wegen, dann wird dein Weg auch so sein. Sagt dein Herz Nein zu Gottes Wegen, wird dein Weg entsprechend sein, in den Tod führen. Das ist mit dem Herzen gemeint. Ein gottergebenes Herz, das ist jemand, der seinen Willen unter Gottes Willen geneigt hat, gebeugt hat. Bedingungslos. Und auf das Herz kommt es an. Wirklich auf das Herz. Es muss Gott ergeben sein. Die Frage ist, das ist ja die große Frage. Wie wird dein Herz Gott zugeneigt? Wie wird ein Menschenherz, dieses störrische, dieses rebellische Ding, wie wird dieses Wesen des Menschen Gott gefügig? Das ist ein Werk, das Gott tut in seiner Gnade an uns. Ich will das an zwei Beispielen aus dem Alten Testament verdeutlichen. Wir haben ja einige Beispiele im Neuen Testament gesehen, was es war, das dazu führte, dass Menschen sich niederwarfen vor dem Herrn. Gott hatte sich ihnen geoffenbart, hat etwas geoffenbart von seiner Weisheit, von seiner Treue, von seinen Ratschlüssen, dann von seinem Sohn und von seinem Heil. Und darüber, das hat das Herz von Menschen geneigt, so dass sie sich diesem Herrn ergaben. Jetzt ein Beispiel aus dem Alten Testament. 2. Mose 15, Vers 18. 2. Mose 15, Vers 18. Das ist der letzte Satz in diesem Lied, in diesem Dankeslied, in diesem Loblied der Erlösung. Und da heißt es als allerletztes, am Ende dieses Liedes, der Herr wird König sein, immer und ewig. Oder der Herr ist König, immer und ewig. Wir haben hier also ein Volk vor uns, das bekennt, der Herr ist König. Und sie sagen damit, er soll herrschen. Ja, er soll herrschen über uns, über mich. Er ist Herr. Wir stellen uns unter seine Regierung. Wie kam das Volk dazu, sich ihm zu beugen? Woher kam dieses wunderbare Verlangen? Wie hatte Gott im Volk dieses Verlangen wecken können? Das Mittel war die Drangsal gewesen. Die Drangsal in Ägypten, die Knechtschaft in Ägypten, die ganze Bedrohung durch den Pharao und zum Schluss die Todesangst, durch die sie mussten, als sie da vor dem Meer standen, das Meer vor ihnen, hinter ihnen der Pharao, sie waren in einer Sackgasse und die Feinde hinter ihnen her. Und diese Drangsal, diese Not hatte sie zunächst gelehrt, alles vom Herrn zu erwarten, und sie erfahren dann, wie der Herr eingreift. Und dann heißt es in 2. Mose 14, Vers 31, 2. Mose 14, Vers 31, Israel sah die große Macht, die der Herr an den Ägyptern betätigt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn. Das lehrte sie ihn fürchten und ihm vertrauen. Und diese große Befreiung, diese Errettung aus dieser schlimmen Not, in der sie hilflos waren, ausgeliefert, diese Errettung, dieses Eingreifen Gottes, neigt ihre Herzen. Diesem Gott wollen wir gehören. Ihm wollen wir dienen. Er soll herrschen, er und kein anderer. Dann das Gottesurteil auf dem Karmel als zweites Beispiel. In den Tagen Elias hatte sich das Volk von Gott abgewandt schon lange und sie hatten sich an die Götzen der Kanaanäer gehängt. Sie dienten den Naturkräften. Und Gott verwendet wiederum Drangsal. Zuerst Drangsal, 3,5 Jahre Dürre. Dass es 3,5 Jahre sind, das steht in 1. Könige zwar nicht, aber das steht in Jakobus Kapitel 5. 3,5 Jahre lang Dürre, kein Regen. Und das hat dieses Volk gedemütigt. Und am Ende dieser 3,5 Jahre, da war das Volk so weit, dass sie bereit waren, auf Gottes Stimme zu hören. Und so kommt es zum Gottesurteil auf dem Karmel. Die Drangsal öffnet dem Volk das Herz, sodass sie auf die Stimme, die Worte seines Propheten hören. Und so neigt Gott das Herz des Volkes ihm zu. Ja, so drückt sich Elia aus. Er wendet das Herz des Volkes zurück zu ihm. 1. Könige 18, Vers 37. 1. Könige 18, Vers 37. Elia betet und sagt Folgendes in seinem Gebet: Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Ja, der Herr wendet das Herz dieses Volkes zurück und dann lässt er etwas geschehen. Ja, dann wirkt Gott etwas, das dieses Volk so überwältigt, dass sie sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Es heißt nämlich nachher, nach diesem Gebet des Elia, Verse 38 und 39, da fiel Feuer des Herrn herab. Und ich weiß nicht, ob das Volk da stand und auch eine gewisse Angst hatte. Die Baalspriester hatten um Feuer gebetet, es war kein Feuer gekommen. Und dann hatte Elia zu ihnen geredet und ihr Gewissen war aufgestört. Und sie wussten, sie hatten sich von Gott abgewendet und sie wussten, es steht Gottes Zorn über uns. Und sein Zorn ist es, dass wir 3,5 Jahre keinen Regen gehabt haben. Und jetzt dieser Prophet, der ruft zum Herrn und er betet um Feuer. Und sie werden da gestanden sein und ihnen wird bange gewesen sein, ob dieses Feuer nicht auch sie treffe. Denn es wäre gerecht gewesen. Es heißt hier, da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer. Das Feuer fällt auf einen anderen. Das Feuer fällt auf einen Stellvertreter. Und da muss vor diesem ganzen Volk, vor allen, die dabei waren und das sahen, etwas aufgeblitzt sein von Gottes unbeugsamer Heiligkeit. Gott richtet Sünde. Und gleichzeitig muss ihnen etwas aufgeblitzt sein von Gottes unbegreiflicher Gnade. Er richtet nicht